Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer.
Wir sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Wir verstehen uns als theoretisch informierte Praktizierende und uns ist wichtig, explorativ möglichst viele Bezugspunkte und Theorien zu berücksichtigen, um der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Natürlich sehen wir aber nicht alles und sind dann immer dankbar für Hinweise zu Themen, die im Podcast bislang noch nicht berücksichtigt wurden. Und damit hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Hallo Henning.
Hallo Tina.
Henning, sag mal, hast du schon mal ein Coaching gegeben oder ein Coaching in Anspruch genommen?
Ich habe schon mal ein Coaching in Anspruch genommen, und zwar als ich vor der Entscheidung stand, die Polizei zu verlassen.
Ah, spannend. Und was war dein Ziel mit in dem Gespräch und wie bist du vorgegangen? Was war so deine Idee dabei?
Also ich habe einen sehr langen Vordenkprozess gehabt, wo ich immer wieder hin und her geschwitzt auch, ja, zwischen der Entscheidung, das zu tun oder das nicht zu tun. Und ich bin irgendwann mit mir selbst und in meinem Umfeld nicht mehr weitergekommen und habe gesagt, ich möchte jetzt eine Entscheidung treffen. Also ganz offen. Und dann habe ich rumgefragt, ich kannte mich damals zum Thema Beratung so gar nicht aus und von einem sehr guten Freund. Die Mutter hat mir jemanden empfohlen. Die hat damals beim Kinderschutzbund gearbeitet und hat gesagt, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet. Vielleicht wäre das was. Und dann habe ich dort Kontakt aufgenommen und habe dann mit dem einige Termine vereinbart und habe dann eine Entscheidung getroffen.
Also du hast aber schon mehr als einen Termin in Anspruch genommen.
Ja, ich weiß nicht, zwei oder drei.
Ah ja. Und das war von Anfang an auch so angedacht. Also du wolltest keinen langfristigen Prozess, sondern du wolltest eine Entscheidung treffen und brauchtest dafür Unterstützung.
Genau, aber langfristig, kurzfristig, das wusste ich nicht. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie lange sowas dauern würde.
Und wieso dann Coaching und nicht Supervision? Oder war das für dich überhaupt gar nicht, also gab es diese Frage gar nicht in der Moment?
Die Frage gab es nicht.
Es gab eine Empfehlung und dann hast du diese Empfehlung in Anspruch genommen, ja.
Genau, ja.
Und was denkst du jetzt auch mit deinem heutigen Blick, was unterscheidet Coaching und Supervision? Ja, genau deswegen reden wir heute drüber. Das ist nicht so einfach.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich daran zurückdenke, ob ich das als Coaching bezeichnen würde bei den Vorstellungen, die ich so von Coaching habe. Aber das Einzige, was sehr klar war, das Ziel war klar, dass eine Entscheidung getroffen wird.
Mhm. Und das hat sich aber jetzt auch für dich auch heute mit deinem Wissen, mit dem du jetzt hier sitzt, gibt es da nicht so eine klare Antwort drauf anscheinend.
Nee, es hatte viele reflexive Elemente auch, von denen ich sagen, das ist auf jeden Fall auch Teil von Supervision.
Das finde ich sehr spannend, denn genau das, glaube ich, treibt sehr viele Menschen um. Ich weiß, dass ich mich da auch mit beschäftigt habe, gerade auch zu Beginn der Supervisionsweiterbildung damals, aber auch danach. Und deswegen nehmen wir uns heute die Zeit und sprechen einmal ein bisschen ausführlicher darüber. Dazu haben wir uns natürlich eine ausgewiesene Expertin eingeladen, der wir über diese Frage, also des Unterschiedes, aber auch über den Diskurs zum Coaching ein bisschen sprechen werden. Sie hat Pädagogik und Psychologie studiert, hat mehrere Therapieausbildungen gemacht, erhielt in den 80er Jahren auch schon ihre Approbation als psychologische Psychotherapeutin und hat in den 90er Jahren schon zur Supervision promoviert. Da war sie, glaube ich, eine der ersten, die genau zu diesem Thema sich auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat und dazu dann auch noch promoviert hat. Sie ist Supervisorin, Coach, Lehrsupervisorin, Lehrtherapeutin für Gestalttherapie und vor allem Autorin zahlreicher Fach- und Lehrbücher auch zur Supervision und zum Coaching. Sie hat 1994 die Zeitschrift Organisationsberatung, Supervision und Coaching, also die OSC, gegründet. Und von ihr stammt die Unterscheidung. Supervision ist Personenentwicklung und Coaching ist Personalentwicklung. Herzlich willkommen, Astrid Schreyöck.
Ja, hallo, ich sag auch.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich auch.
Genau, Frau Schreyöck, Sie haben ja wirklich sehr, sehr viel zum Coaching geschrieben. Wollen Sie vielleicht mal kurz sagen, wie Sie da selber zu diesem Thema gekommen sind? Weshalb haben Sie sich beschäftigt?
Also um ehrlich zu sein, als Beispiel, das ist ein typischer Anlass für Coaching.
Ja.
Nicht für Supervision, ne? Ganz ehrlich, also Karrierethemen. Also wir kommen nachher bestimmt darauf. Das sind die ganz klassischen Themen für Coaching. Also wie ich drauf gekommen bin, ja, Susanne, ich habe schon in meinem Studium, habe ich in den 60er, 70er Jahren, habe ich schon mit Fallbesprechungen. Ich habe bei einem klinischen Psychologen, bei einem Psychoanalytiker studiert, Psychologie studiert. Klinische Psychologie studiert und da war einmal in der Woche, gab es also Besprechungen über jugendliche Ausreißer, jugendliche Straftäter und so weiter, Fallbesprechungen. Und das galt dann als Supervision und dieser Mann, bei dem ich da studiert habe, der ist einmal im Monat aufgebrochen zu einer großen Session nach Wien und hat dort Supervision beim Kinderschutzbund gemacht. Also da war mir schon, was Supervision sein könnte und ist und so weiter, habe ich also schon sehr früh eine Vorstellung gehabt und war sehr stark klinisch orientiert. Das war sehr stark klinisch orientiert. Und das ist etwas, was ich eigentlich bis heute denke, Supervision ist klinisch orientiert. Und das ist auch die ganze Geschichte von Supervision. Also ich mache das beides, Supervision und Coaching, sind von ihrem Ursprung her äußerst unterschiedlich. Also Supervision ist wirklich sehr stark im klinischen Bereich angesiedelt, beziehungsweise in der Sozialarbeit. Also eigentlich ist Supervision in der amerikanischen Sozialarbeit entstanden. Der Begriff Supervision stammt daher auch, weil mein Freund Nando Bellardi hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Geschichte von Supervision. Und zwar war das in den amerikanischen Städten gab es im 18. Jahrhundert einen unglaublichen Zuzug von Migranten aus Irland, besonders auch aus Deutschland. Und das waren arme Leute. Und da gab es dann in Amerika so Charity Societies von so ehrenamtliche Damen aus der Mittelschicht, die dann zu den armen Leuten hingegangen sind. Und die haben dann versucht, die armen Leute zu mobilisieren, dass sie sich selber helfen. Also das war gut protestantisch, nicht etwa so karitativ, dass man ihnen Geld gibt, sondern die sind dahin gegangen und haben versucht, die zu mobilisieren, die armen Leute, dass sie sich selber aus dem Sumpf ziehen. Und der Witz dabei ist, es gab da immer einen, der diese Damen koordiniert hat. Wer geht zu welchen Familien, wer wann und so. Und das war wie eine Art Vorgesetzter und der hieß der Supervisor. Und da kam der Begriff Supervision. Also das war, und der ist ja bis heute im Management und in der amerikanischen Literatur gilt das als Clinical Supervision.
Ja, und
Also
der Supervisor ist ja eher der Vorgesetzte im
ja,
amerikanischen
das ist
Sprachgebrauch.
ein Mittelmanager, ein
Genau.
Vorgesetzter. Und damals war das eben auch so eine Art Vorgesetzter von diesen Charity-Damen. Ne? Da war der Vorgesetzter, der hat sie dann auch beraten, wie sie mit diesen armen Leuten am besten sprechen können und so, weil das waren ja alles Laien und so. Und dieser Supervisor hat sie dann unterstützt, wie sie das machen können. Und damals hat sich die Supervision überhaupt entwickelt. Also das Wirtstier von Supervision ist die Sozialarbeit. Daraus hat sich dann die amerikanische Sozialarbeit entwickelt. Ja.
Genau, das war ja in Deutschland ähnlich. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Monika Althoff kennen zu
Natürlich.
Fallsupervision. Ja, das hat sie ja auch für Deutschland dann analog auch hergeleitet, ne? Also dass es
Genau.
auch da
70 Jahre
diese,
später sowas, ne? Dann
genau,
kam es auch in
ja.
Deutschland an.
Ja,
Genau.
genau. Und diese
Und
Begriffsprägung in Deutschland, das hatten wir mit Heidrun Stenzel in der Folge zu Louis Lowy nochmal sehr klar so besprochen auch, dass Louis Lowy auf diesem Begriff bestanden hat, ne? Also der kam aus Amerika und hat hier diese ersten Ausbildungen begleitet und hat dann gesagt, wir müssen das, also Cora Balthusen hat einen anderen Begriff favorisiert und Louis Lowy hat gesagt, nein, das muss Supervision heißen. Also wahrscheinlich hängt
Klinik,
das mit
aber
der.
das ist Clinical Supervision, ne? Also
Ja,
das
wobei
heißt,
würden Sie sagen, Frau Schreyhug, also ich hätte es jetzt so verstanden, nachdem ich mich mit der Literatur beschäftigt habe, dass es da auch eine Trennung gab. Also Sie sagten ja eben, dieser Ursprung in der Therapie oder in der Psychologie und in der Sozialarbeit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab dann irgendwann, so würde ich es rekonstruieren, einen Richtungswechsel oder eine Trennung, sodass die Supervision, die so eher so aus den therapeutischen Kontexten kommt, sich auch noch mal anders entwickelt hat als die Supervision, die jetzt sozusagen auf dem Markt für Sozialarbeitende angeboten wird. Das ist, also ich erlebe das, wenn ich so mit meinem Bekannten- und Freundeskreis mit Menschen spreche, die Therapeuten sind, die haben ein anderes Verständnis dazu, was passiert in diesen Sitzungen. Und da ist es eher an diesen Ausbildungskontext auch noch stärker angebunden. Also Ausbildung,
kann das sein? Also es wurde natürlich dann auch in der Ausbildung von Supervisoren, gab es diese Lehrsupervisoren und so. Aber man muss auch bei der Supervision, unterscheidet man verschiedene Stadien. Das hat, wie gesagt, Nanda Bellardi gut rausgearbeitet. Also das erste Stand war so eine administrative Form. Ne? Da, also irgendein Manager hat die Damen da, die Charity-Damen da koordiniert. Und dann hat sich in Amerika, und das war in Deutschland genauso, die Frage, wie arbeiten wir? Und dann hat man therapeutische Ansätze verwendet. Wie spricht man mit den Leuten? Wie geht man um? Welche Regeln für die Gesprächsform? Also man hat dann erst sich sehr stark auf die klientenzentrierte Arbeit, aber dann noch auf psychoanalytische Formen. Und in Deutschland haben dann diese psychoanalytischen Formen stark, also sich besonders durchgesetzt. Das ist in Amerika wahrscheinlich bis heute nicht so stark. Aber auch in Amerika war es so, da gab es ja wahnsinnig viele jüdische Therapeuten, die in Deutschland in der Nazizeit nicht mehr praktizieren durften. Und die sind dann nach Amerika gegangen und durften dort nicht Therapie machen, aber in die Sozialarbeit konnten die sich einfädeln. Und die haben dann als Supervisor in Amerika gearbeitet, also als Clinical Supervisor. Und das hat dann auch wieder sich zurückgewirkt. In Deutschland hat man dann eben auch relativ früh sich auf psychoanalytisches Gedankengut orientiert. Also dass man das unterlegt hat, methodisch so. Und dann die nächste Phase und dann erst, sagen wir mal, ganz spät in Deutschland, das hat in Amerika sich wahrscheinlich gar nicht so durchgesetzt, also dass man auch den Kontext der Beratung berücksichtigen muss. Also die ganze Organisation, auch der Kontext, in dem die Supervision überhaupt stattfindet, ob das in einem organisatorischen System ist, in einer Klinik oder in einer Beratungsstelle oder auch im freien Feld oder so, ne? Also Wolfgang Weigand hat dazu publiziert, ich habe da auch publiziert dazu und so verschiedene andere Leute haben dann publiziert, dass man auch als Supervisor berücksichtigen muss, wo man da ist. Aber Supervision blieb eigentlich doch schwerpunktmäßig auf die Bereiche Sozialarbeit, Pädagogik, Psychotherapie orientiert.
Und jetzt gucken wir mal aufs Coaching. Also wo ist denn dann der Unterschied? Weil Sie haben ja darüber gesprochen, Personalentwicklung und Personenentwicklung.
Ja, und da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, Coaching hat eine völlig andere Orientierung. Also Coaching ist ganz woanders entstanden. Man muss sich vorstellen, also früh im 18. Jahrhundert gab es also der erste Versuch und so. Also in England zum Beispiel hat ein Adliger, der Philosophie studiert hat an irgendeiner Hochschule, der hat sich geärgert, dass seine Philosophievorlesung immer zu einem Zeitpunkt stattfand, wo er zur Jagd gehen wollte. Und dann hat er sich einen Coach engagiert, der ihn unterweist in den Themen, die da in der Hochschule als Philosophie gelehrt wurden. Das heißt, einen Pastor hat er sich engagiert, der hat ihm dann also Privatunterricht gegeben. Man würde sagen, Nachhilfe oder Privatunterricht gegeben. Und das wurde als Coaching betrachtet. Und in England hat man überhaupt sehr früh, also wie gesagt, im 18. Jahrhundert, Jugendliche, die dann irgendwie Schwäche in der Schule hatten und so weiter, die wurden dann gecoacht. Also Coaching ist sehr früh an Leistung gekoppelt. An Leistung und an Berufstätigkeit, an etwas leisten müssen. Und dann, das waren die ersten pädagogischen Geschichten und dann langsam kam Coaching zunehmend im Sport. Im Sport, das Sportcoaching in den verschiedenen Varianten, also beim Tennis und beim Golf und so weiter, gab es dann sehr spezialisierte Formen von Coaching. Jetzt auch der Fußballcoach zum Beispiel. Also die müssen ganz spezielles Wissen haben, dass sie die Leute, die sie da fördern, denen sie zu mehr Leistungsfähigkeit, zu mehr Fitness, zu mehr beruflicher Dynamik verhelfen, die brauchen sehr spezialisiertes Wissen für ihre Klienten. So, das ist der Sportcoach. Und erst in den 80er Jahren kam dann in Amerika auf, dass man in Personalabteilungen, dass man da auch einen Coach hatte, der also ein Management-Coach war. Das war zuerst in Amerika jemand, der in einer Firma meinetwegen schon länger da war und Newcomer, also neu ernannte Führungskräfte oder neue Mitarbeiter, gefittet hat, dass sie sich in die Firma gut einfädeln können, dass sie gut performen können. Und das war aber, das war nicht, erst langsam hat man eigentlich dann gemerkt, dass auch ein Vorgesetzter nicht Coach sein kann. Also es wurde auch in Deutschland noch lange, ich bin der beste Coach meiner Mitarbeiter. Da gab es noch so Publikationen, die aber auf Dauer dann nicht mehr so akzeptiert wurden in der Szene. Und heute sagt man, also es gibt natürlich in Organisationen, heute in vielen Organisationen, VW zum Beispiel, hat sich Coaches angestellt. Also ich habe zum Beispiel jahrelang Leute bei Audi gecoacht. Ich habe Eigentümer von Audi-Autohäusern habe ich gecoacht. Ne? Audi hatte dann so die Idee, sie wollen gleichziehen als Premium-Autohaus, ne? Mit Mercedes und mit BMW. Und da haben die dann solche Leute wie mich da engagiert, dass sie die Autohäuser, also die Chefs der Autohäuser finden, dass sie zu Premium, also als Premium-Haus sich aufstellen und dass sie zu Kunden also eine höherwertigere Performance also so das Coaching sehr stark, auch da gab es Leistung. Und auch in den Firmen hat man dann, also VW zum Beispiel hat dann, VW hat gar keine, auch Audi, die haben einen Pool von Coaches sich angelegt, also wo dann solche Leute wie ich drin waren, und die wurden dann engagiert für, die wurden ausgesucht dann für bestimmte Manager in der Firma. Ja, also für Führungskräfte in der Firma wurde ich dann engagiert und wurde angefragt, ob ich zu diesen Themen da coachen könnte. Zum Beispiel zum Schluss ging es sehr stark um diese ganzen New Work, New Management, die ganzen neuen Formen, wo Organisationen sehr stark entstrukturiert wurden. Das heißt also, neue Formen, die schwach organisiert waren, die Firmen immer schwächer organisiert waren, in Abteilungen, und wo die Führungskräfte eigentlich sehr stark beschäftigt waren, wie man trotzdem noch eine vernünftige Führung machen kann. Und da war Coaching dann ganz deutlich Personalentwicklung.
Sie haben vorhin, als Sie was zur Geschichte der Supervision gesagt haben, dass in der Supervision gerade in Deutschland die Psychoanalyse als Theorie im Hintergrund sehr gut ist. Ja. Gibt es das, wie ist es beim Coaching? Welche Theorie läuft da vor allem im Hintergrund?
Also, und das ist ein bisschen das Problem. Genau genommen, methodisch sind die Unterschiede minimal. Das heißt also auch, man kann eigentlich, und das war auch das Problem vieler Supervisoren, auch der DGSV, die haben gemeint, weil die Coaches ganz ähnliche oder gleiche Methoden in ihrer Arbeit verwenden, dass Supervision und Coaching das Gleiche sei. Aber das gilt eben nur für die Methodik. Ne? Mhm. Die Methodik natürlich als Coach verwende ich auch, mit Gesprächsführung, Formen der Gesprächsführung, bei denen startet es ja immer. Ne? Also Rogers ist die Basis für alle Beratungsformen. Ne? Also das Tausch und Tausch, also das hat jeder, muss jeder drauf haben, der Beratung macht, egal ob Supervisor oder Coach. Und dann hat man natürlich darüber hinaus gestalttherapeutische Arbeitsformen mit dem Lernstuhl und so. Oder dass man auch mit kreativen Arbeitsformen arbeitet, auch als Coach. Und deswegen haben die Supervisoren dann gedacht, dass es das Gleiche ist. Aha. Aber die grundlegende Zielorientierung ist eben doch eine andere. Also in der Supervision muss man manchmal ganz, und jetzt sage ich da mal den Unterschied zwischen Personalentwicklung und Personenentwicklung. Supervision zielt darauf, dass man die Person des Supervisors entwickelt, dass der sich entwickelt. Das heißt, Supervision ist von Anfang an so gedacht, ich als Therapeut versuche ja, meinen Klienten möglichst maximal zu entwickeln. Und wenn ich Supervision nehme, dann erwarte ich von meinem Supervisor, dass der mich von meinem Lehrsupervisor, dann erwarte ich, dass der mich maximal unterstützt, dass ich persönlich mich so gut entwickle, dass ich damit optimal auch meinen Klienten entwickeln kann.
Das wäre ja dann die Ebene der Ausbildung. Aber wenn wir jetzt mal auf die Supervision gucken, also das, was Supervisoren dann im Feld tun, da bin ich trotzdem bei Ihrem Begriff der Personenentwicklung, weil es ja schon häufig auch um Haltung geht und um Wissen und um Verstehen, genau. Perspektiverweiterung und diese Dinge. Und das ist das ist aber eben eher auf der Ebene der Mitarbeitenden. Und Sie sprechen ja bei Coaching eher über Führungskräfteentwicklung. Also es ist eine ganz andere Ebene, die beraten wird.
Und der Coaching ist eigentlich eine Arbeit an der Führungsperson. Also ich unterscheide natürlich auch in meinen Lehrbüchern immer, also dass man Coaching sollte man eigentlich möglichst reservieren für die Bereiche, dass man Führungskräfte unterstützt.
Sie haben auch den Begriff des Wildwuchs geprägt, ne? Und da würde ich gerne gleich auch nochmal drauf gucken, warum Sie das damals gesagt haben. Denn also was Sie jetzt hier uns zur Verfügung gestellt haben, das wird ja an verschiedenen Stellen durch andere Literatur auch bestätigt. Nämlich einmal der Punkt mit dem Erfolg. Also dass es an den Erfolg und an die Leistung gekoppelt ist. Das hat unter anderem hat das hier Michael Löbert, der ist Business Coach und der hat schon einige Bücher veröffentlicht. Und der hat eben gesagt, der Fokus ist eindeutig auf das übergeordnete Ziel ausgerichtet. Erfolg. Und dann gibt es noch Hinweise darauf, dass die Wurzeln eben eher in der Psychologie oder auch in der Wirtschaft sind, bei den Personen, die zu Coaching veröffentlichen. Und es gibt den Carsten Drath, der hat 2012 ein Buch geschrieben, das heißt Coaching und seine Wurzeln. Und der sagt, dass in den Coaching-Ausbildungen Techniken der Psychotherapie gelehrt werden, ohne die jedoch als solches zu kennzeichnen. Und beschreibt, dass die besonderen Verbindungen, Henning, und da würde ich dann nochmal auf deine Frage zurückkommen, eher zum systemisch-konstruktivistischen, humanistischen und verhaltenstherapeutischen, vor allem verhaltenstherapeutischen Ansätzen zurückzuführen sind, aber dass die eben sich leider reduzieren auf anwendungsorientierte und methodenzentrierte Techniken. So ist seine Aussage und dass häufig die strukturellen Bedingungen oder organisationalen Handlungsspielräume von Adressatinnen des Coachings in den methodischen Ansätzen nicht so berücksichtigt werden. Zumindest war das zu diesem Zeitpunkt 2012 so. Und das kritisiert er durchaus, weil er sagt, da drin steckt dann, dass die Ressourcen und Fähigkeiten des Individuums zwar entwickelt werden und dass die auch in den Blick genommen werden, aber eben nur auf dieser Ebene verbleiben und dort intervenieren und nicht eben diesen größeren Kreis, Organisation, Gesellschaft nicht unbedingt mit einbeziehen. Das ist auch das, was man nachlesen kann. Das Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, rausgegeben von Greif, Möller und Scholl. Und dann gibt es noch jemanden, der heißt Jens Elberfeld, der hat ein Buch geschrieben, Anleitung zur Selbstregulation, eine Wissensgeschichte der Therapeutisierung. Und der sagt auch, also diese Linie der Supervision ist eher auf die Psychoanalyse zurückzuführen und die des Coachings eher auf verhaltenstherapeutische Ansätze. Und das finde ich total spannend, weil es passt zu Personenentwicklung und Personalentwicklung. Ja, das passt ja genau dahin.
Aber so ganz ist es natürlich auch nicht. Es gibt sehr, relativ auch psychoanalytische Leute oder tiefenpsychologisch orientierte Leute wie mich auch oder Gestalttherapeuten. Ich bin ja eigentlich Gestalttherapeutin, die natürlich auch Coaching machen. Das heißt, also es hat dann auch, das, so ganz ist es nicht, sagen wir mal, aber anders nochmal, Personalentwicklung meint insgesamt, dass man Menschen unterstützt, wie sie in einer Organisation, für die Organisation, mit der Organisation gut performen können. Während Personen in Supervision bleibt immer doch viel stärker durch den klinischen Zugang, bleibt immer Personenentwicklung. Man versucht, die Person zu entwickeln. Dementsprechend ist auch Supervision meistens länger, über längere Strecken. Während Coaching mache ich oft nur für eine Doppelstunde, ganz ehrlich gesagt. Also zu mir kommen, so was Sie beschreiben von Ihrer beruflichen Entscheidung, sowas habe ich immer wieder zu tun, dass Leute mich beanspruchen, dass ich mit ihnen eine Doppelstunde oder maximal 5 Doppelstunden arbeite, wie sie innerhalb der Organisation möglichst optimal sich aufstellen, um das zu erreichen, was sie gerne erreichen wollen oder was die Organisation oder dass sie für die Organisation nützlich werden. Verstehen Sie?
Also als Sie gerade gesagt haben, dass die ich versuche die Begriffe nicht durcheinander zu kriegen, bei der Supervision die Personenentwicklung im Vordergrund steht. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja auch logisch, weil es gibt ja den Spruch, ich komme mit anderen nur so weit, wie ich mit mir selbst komme, und weil es ja vor allem um die Reflexion der Beziehungsdynamiken geht. Und da ja total wichtig ist, dass ich mit mir als Person weiterkomme und mich selbst reflektiere. Nun habe ich mich aber andererseits gefragt, auch als Führungskraft und in der Menschenführung, das gilt doch dafür genauso, oder?
Ja, natürlich, genau. Und da überschneiden sich auch, das ist auch, was ich immer wieder sage, Supervision und Coaching überschneiden sich, völlig klar. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Beispiel, die Teamsupervision, Ich habe jahrelang Drogeneinrichtungen oder Alkoholikerkliniken habe ich beraten. Und da geht es auch dann, wenn ich die Führungskräfte von so einem System dann unterstütze, da geht es natürlich schon auch, dass ich die berate, dass sie möglichst optimal in ihrer ganzen Führungshaltung so sind, dass sie ihre Mitarbeiter eben nicht irgendwie x-beliebig da knechten oder was, sondern dass sie eine wirklich möglichst humane Führungsarbeit leisten. Also so nicht, also das, aber trotzdem bleibt es Personalentwicklung. Mhm. Es ist Personalentwicklung. Ich unterstütze die Führungskraft, dass sie für das System in dem System eine möglichst optimale Arbeit macht mit den Leuten, für die Leute. Ja, so. Supervision bleibt einfach eine Arbeit für Leute, die angekränkelt sind, die Probleme haben, die arm sind. Also man muss, darf nicht verkennen, Supervision kommt aus der Armenhilfe, kommt aus der Wohlfahrt, ja? Kommt aus einem völlig anderen Milieu. Und das ist eigentlich bis heute etwas, man unterstützt in der Supervision Menschen, dass sie sich möglichst gut selber möglichst gut selber helfen in ihrer aktuellen Notsituation. Ja.
Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil da weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich das richtig verstanden habe. Also in meinem Verständnis ist Supervision die Hilfe für die Helfenden. Also Personen, die mit Personen arbeiten, nehmen Supervision in Anspruch.
Ist klar, natürlich, richtig.
So, okay, und also die Supervisoren wären dann ja sozusagen die zweite Ebene, die hätten dann nicht direkt den Kontakt.
Ja, ne? Ja, ist klar. Okay, und das also, darüber kommt das Meta-Consulting, nennen wir das Meta-Consulting. Ne? Also klar, ja, Sie haben schon natürlich. Aber es bleibt trotzdem, Supervision bleibt eben trotzdem im Bereich der Wohlfahrt, im Bereich der Psychotherapie. Während Coaching ist von vornherein viel stärker auf Bereiche, wo es um Leistung geht.
Also da würde ich Ihnen zustimmen, Frau Schreieck. Ich würde nur gerne diese Unterscheidung machen zwischen Psychotherapie und Sozialarbeit, weil das ist für mich nicht deckungsgleich. Also dieses Clinical und Supervision, ich würde es gerne trennen. Und da folge ich so ein bisschen, da kann ich meinen Stall nicht verleugnen, da folge ich so ein bisschen Katharina Gröning, die ja auch gesagt hat, es ist eben mehr als eine kleine Therapieform, sondern es ist eine eigenständige Beratungsform, und sie hat ja auch versucht, das sozialwissenschaftlich zu begründen. Also wir nutzen eben nicht nur diese therapeutischen Methoden oder auch Gedanken, sondern Rollentheorie, die Machttheorien, Gruppentheorien, alle möglichen Gesellschaftstheorien sind unsere Bezugstheorien. Ja. Und das ist mir schon nochmal wichtig, auch für mich nochmal deutlich zu machen. Aber was ich auch merke, was daran deutlich wird, jetzt schon in unserem Gespräch, es gibt ja anscheinend sehr, sehr viele verschiedene Definitionen von Supervision und auch von Coaching. Also was ist es denn dann? Und ich bin wieder bei Ihrem Begriff des Wildwuchs, also zumindest beim Coaching, den Sie ja auch geprägt haben.
Also das ist natürlich furchtbar. Also jetzt nochmal, Coaching ist natürlich einfach ein Bereich gewesen, wo man kurz arbeitet und sehr viel mehr Gewinne macht. Also es ist viel teurer. Man macht es in der Wirtschaft, da wird man gut bezahlt und man macht ja viel weniger Stunden. Also viele Supervisoren stellen sich vor, dass sie dann auch, wenn sie Coaching machen, Riesendinger verdienen können. Das stimmt ja gar nicht. Als Coach macht man ja kurze Sequenzen oft, ja, und verdient daran natürlich also sehr gute Stundenhonorare, viel höhere als bei den Supervisoren. Ja, das man macht es ja, man Coaching macht man einfach, wie gesagt, oft, das ist oft wie eine Vitaminspritze, ja, dass man eine Doppelstunde mit den Leuten arbeitet und dann haben die dann haben die gehen dann von mir weg und sagen, okay, ich weiß jetzt, was ich machen kann, ja? Und wie ich meine Situation verändere, ja. Also es gibt selten Fälle, wo ich längerfristige Coachings machen.
Es gibt ja diesen Wildwuchs auch, Tina, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in deiner supervisorischen Praxis, dass auch zunehmend aus der sozialen Arbeit Anfragen für Coaching kommen, Teamcoaching, Führungskräftecoaching und so weiter.
Ja.
Und ich frage mich dann manchmal, was das für die Ebene des Kontraktes bedeutet. Also wenn jetzt ein Team aus der sozialen Arbeit, Träger, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, kommt und sagt, wir hätten gerne Teamcoaching, würde das ja, also erstens, wenn ich bei Ihrer strengen Definition bleibe, Frau Schreik, sage ich jetzt mal so, ihr seid keine Führungskräfte, das würde das schon mal ausschließen.
Ja,
Und wenn
ja.
wir das machen, bedeutet Coaching, dass wir klare Ziele festlegen, die wir gemeinsam erreichen wollen.
Ja, und der Teil der Performance, ne? Also die sollen zu
Ja,
Best
ja.
Performance optimiert werden. Also das würde ich sagen, ist ja die deutlichste Unterscheidung, die sie machen.
Ja. Bei solchen Beispielen ist es eigentlich schwieriger zu unterscheiden, was ist Coaching, was ist Supervision. Ja? Also ich würde schon mal sagen, also am deutlichsten kann man abtrennen, Coaching ist im Prinzip doch leistungsorientiert. Also man hilft den Leuten, eine gute Performance zu entwickeln. Entweder im Sinne von Personalentwicklung, wie es die Firma von ihnen verlangt oder wie sie sich in der Firma am besten platzieren können. Also zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, Coaching der neuen Führungskraft. Also wenn Führungskräfte in neuen Unternehmen kommen, ist gut, wenn die Coaching haben, dann können sie sich besser schnell integrieren. Also das sind typische Coaching-Fälle, ja. Während, was Sie jetzt Beispiel, also eine Gruppe von Kindern unterstützen oder eine Gruppe von Erziehern unterstützen, also Erzieherinnen im Kindergarten, das würde ich immer Supervision nennen, ja. Weil da kann es nicht darum gehen, dass die sich möglichst leistungsmäßig, möglichst optimal stellen, obwohl auch die natürlich den Eltern gegenüber einen möglichst guten Eindruck machen sollten. Also da, ne, trotzdem aber geht es da mehr um Supervision. Wie kann ich die unterstützen, dass sie mit den Kindern eine möglichst humane, kindgerechte Arbeit machen? Und das ist eindeutig Supervision. Also man kann es am besten, ja, und das ist auch ein bisschen
Würden
was.
Sie das so klarstellen am Anfang, Frau Schreyeck, in der Kontraktphase? Weil das ja manchmal den Menschen, die anfragen, gar nicht so klar ist, was jetzt was ist. Also würden Sie das so klar sagen? Oder
Also
würden Sie
nein, das ist, also ehrlich gesagt, die Leute interessiert das nicht. Die Leute interessiert es, dass sie Hilfe bekommen. Also die zum Beispiel, als sie damals eine Entscheidung treffen mussten, da wäre ihnen scheißegal gewesen, ob man das Supervision Coaching nennt. Und ob der da kommt mit Definitionsdingern, das hätte ihnen nicht gefallen. Ganz ehrlich, also sowas, das mache ich gar nicht, sondern wenn da jemand zu mir kommt, ich höre mir an, was der auf dem Herzen hat, was den beschäftigt. Dann versuche ich, den zu unterstützen. Also ich tue keine großen Gespräche führen, wie und was und gründe. Das finde ich alles übertrieben. Deswegen ist auch mein Eindruck, vieles, was die Supervisoren beschäftigt, finde ich Pipifax, also ehrlich
Ja,
gesagt.
aber das kann sein, dass Sie das jetzt auch Pipifax nennen, was ich jetzt sage, aber mir begegnet das durchaus in der Praxis, dass, also ich habe da auch mit gerungen, wie gehe ich damit um? Sage ich das? Sage ich, wie ich arbeite? Und mir fällt es ja schon auf, dass alleine es so viele verschiedene Ideen davon gibt, was Supervision eigentlich ist, dass ich doch immer wieder gerade am Anfang in die Situation komme, auch erklären zu müssen, wie ich arbeite, weil bestimmte Gruppen oder Personen schon
Ja,
Vorstellungen davon haben, was
klar.
Supervision ist und ich das aber
Also
vielleicht anders definiere und dann gibt
gut.
es Missverständnisse und so und also diese Fragen, also was steht im Zentrum? Sie haben das auch, glaube ich, mal beschrieben, ne? Personenentwicklung ist auch eher Selbstreflexion, Beziehung und Haltung, also alles das, was jetzt in so einer Team-Supervision von einer Kita auch eine Rolle spielen würde. Und beim Personalentwicklung sind es eben Funktionsfähigkeit, Leistung und Strategie. Und wenn dann aber ein Team auf mich zukommt und sagt, es möchte Coaching, dann hätte ich zumindest erstmal für mich die Frage, wollen die Funktionsfähigkeit, Leistung und Strategie? Also wollen die eine schnelle Lösung? Wollen die angeleitet werden? Wollen die, was wollen die eigentlich? Und das muss ich dann nicht so benennen. Also es muss ich ja nicht mit Wörtern in dieser Art füllen, wie wir das jetzt tun würden. Aber ich muss es ja rausfinden. Ich muss ja rausfinden, was es ist, was die von mir wollen.
Natürlich, natürlich, aber dann ist den Leuten auch egal, ob sie das Supervision oder Coaching
Nein,
nennen.
darum geht es mir nicht, sondern es geht mir
Genau.
darum, dass ich aber klar
Völlig
habe, dass
klar.
das was
Ja.
anderes ist und dass ich dann mit denen in diese Klärung reingehe.
Genau. Also die wollen mit mir, die wollen mir sagen, ich muss erfahren, in Erfahrung bringen, was wollen die? Was wollen
Genau.
die?
Das ist der erste Teil. Ich muss erstmal wissen, die beauftragen jetzt ein Coaching und ich komme, dann ist für mich doch das Erste, was ich machen muss, rausfinden, was verstehen die denn unter Coaching?
Nee, das muss ich gar nicht.
Nein, nein, also was wollen die haben?
Fallen da gar nicht, sondern ich muss herausfinden, was die beschäftigt. Also wenn die zum Beispiel beschäftigt, dass sie sich immer wieder über unsinnige Dinge streiten, dann ist es ganz wichtig, dass ich da in Erfahrung bringe, wann und wie und wozu sie kommen, worüber sie streiten, was. Da ist doch egal, ob ich das Supervision oder Coaching nenne.
Ja, das ist, mir geht es nicht um den Begriff, Frau Schreiber. Mir geht es um das, was erwartet wird. Also es sind, ist das, was angeboten wird von mir.
Damit muss ich arbeiten, so. Mit dem, was die Leute brauchen.
Genau. Ja, also ich habe jetzt vor allem gerade ein Team auch im Kopf. Das sind alles sehr gut ausgebildete systemische Therapeuten, die in einem ganz bestimmten Kontext Beratung anbieten. Das ist ein relativ großes Team. So, die haben ja schon bestimmte Vorstellungen davon, wie der Hase zu laufen hat. Und dann muss ich also die ersten 5 Sitzungen ganz bestimmt mit denen erstmal einen Modus erarbeiten und auch am Anfang mir die Fragen gefallen lassen, was mache ich da eigentlich? Weil ich mache eben nicht dieses methodenzentrierte, was die kennen und was für die vertraut ist. Und das kann dann natürlich sehr schnell dann dazu führen, dass die erstens nicht verstehen, was passiert hier, weil es eben nicht vertraut ist. Und dass die auch in Frage stellen, ob das alles so richtig ist. Ne?
Naja, furchtbar. Also das sind natürlich schreckliche Teams, ehrlich gesagt, die dann alle selber so schlau sind. Also sehr unangenehm, ehrlich gesagt, sowas mache ich gar nicht gerne. Aber gut, das ist so, wie es ist. Nimmt man solche Aufgaben, nimmt man an oder nicht? Ne? Ich habe sowas dann oft gar nicht mehr angenommen. Aber klar, ne? Aber also zum Beispiel, was bei so Teams eine Rolle spielt, da gibt es Themen, die wirkliche Teamthemen sind. Und da gibt es Themen aber, die eigentlich Themen der Führungskraft sind. Und wo ich dann aber auch ganz klar getrennt habe, kann ich mich ganz gut erinnern, noch an eine Drogeneinrichtung, wo der Leiter sehr fit war. Das war in der Gegend von Köln. Und der hat wirklich sehr, sehr gut geführt. Und da habe ich der hat mich immer abgeholt vom Bahnhof. Und da habe ich auf dem Weg vom Bahnhof bis zu seinem Team, haben wir dann immer schon gesprochen, was er jetzt aktuell für Führungsthemen hat. So. Und da bin ich da angekommen und dann haben die ihre Teamthemen vorgebracht. Ja. Wie sie zum Beispiel, da ging es um die Einzeltherapie und die Gruppentherapie. Die Einzeltherapeuten mit den Gruppentherapeuten mussten sich da immer abstimmen, ja. Und wie sie das am besten machen können und so. Also um solche Themen ging es. Oder was sie für Regeln für die Klienten sich entwickeln und so weiter. Das sind dann Teamthemen gewesen. Und das andere waren dann Führungsthemen, ja. Und die musste er selber, die musste die Führungskraft schon selber, oder dafür habe ich dann die Führungskraft einzeln beraten.
Also Sie machen schon wirklich die Unterscheidung, ich glaube, Sie haben es auch irgendwo geschrieben, ne? Coaching richtet sich an die führenden Supervision, an die Geführten, haben Sie es, glaube ich, genannt. Ne? Ja. Also so, das ist schon für Sie eine wichtige Unterscheidung. Und dieser Teil der Verlangsamung in Entschleunigung, die mit Reflexion zu tun hat. Ja. Naja, ich tue mich schwer mit diesem Klinischen, weil ich bin nun mal die Sozialarbeiterin.
Da gehört auch Sozialarbeit dazu, ne?
Ja, also, naja.
Der ganze Wohlfahrtsbereich. Also die Amerikaner würden eben auch Clinical Supervision alles.
Würde ich aber auch heute nicht mehr sagen. Also das ist auch schwer. Ich habe eine amerikanische Gastfamilie, mit der ich noch sehr eng im Kontakt bin. Und die haben ganz andere, wenn ich sage Clinical Supervision, das habe ich am Anfang so gemacht, weil ich diesen Begriff so übernommen habe, dann sind die davon ausgegangen, ich bin Therapeutin. Ich bin keine Therapeutin. Ja, und ich finde diesen Begriff sehr irreführend deswegen und würde
die Amerikaner haben aber auch, das war ursprünglich so Social Work, das war auch, aber das war schon der Bereich auch der
Sozial. Ursprünglich, aber ich glaube, das funktioniert vielleicht nicht mehr. Also der Begriff Supervision funktioniert sowieso für das, was wir machen in Amerika nicht mehr.
Zunehmend durch Freud auch. Ne? Der hat ja dann durch seine Lehranalyse, das kam dann auch ganz früh, wurden Psychotherapeuten in ihren Ausbildungen auch beraten. Also die mussten in ihrer Ausbildung auch Supervisionsprogramme durchlaufen, dass sie sich supervidieren lassen mussten für die erste Klientenarbeit. Das ist ja auch die Lehranalyse.
Genau.
Die erste Klientenarbeit. Ne? Ich bin zum Beispiel Lehranalytikerin für Gestalttherapeuten. Die ersten therapeutischen Arbeiten der Gestalttherapeuten werden auch von einem Lehranalytiker begleitet. Das ist dann auch, und das ist, kann man auch im weitesten Sinne als Supervision bezeichnen. Ja.
Aber gleichzeitig, also mir ist es schon nochmal wichtig, eine Unterscheidung zwischen Supervision und Coaching ist für mich auch die Ausbildungsvoraussetzungen. Es gibt sehr, sehr viele Coaching-Ausbildungsinstitute, die Ausbildungen sind häufig kürzer, das haben Sie auch beschrieben in Ihrem Artikel in der OSC. Und das ist in der Supervision doch anders, immer dann, wenn das DGSV zertifizierte Weiterbildungsanbietende sind. Also da gibt es ja doch auch Qualitätsunterschiede, die wirklich nicht zu verleugnen sind. Also in der Ausbildungsdauer.
Wobei, das ist natürlich schon, also ich will Ihnen jetzt mal ganz ehrlich was sagen, das hört sich jetzt so despektierlich an. Diese ganzen deutschen Supervisoren, die haben natürlich ewig irgendwelche Standards, sich ewig mit Standards abgerieben und so weiter. Also da, das hat mich nie besonders interessiert. Ich habe eigentlich immer gesucht nach qualifizierten Lehrbüchern. Da gab es ja lange Zeit überhaupt gar nichts. Die deutschen Supervisoren, das war alles ein sozialarbeiterisches Wischiwaschi, ehrlich gesagt. Ja? Und ich habe unheimlich gerne mit Sozialarbeitern gearbeitet, zusammengearbeitet. Ja? Aber es war einfach intellektuell oft nicht das, was man eigentlich braucht. Also ich habe lange nach einem Lehrbuch gefunden. Die ersten etwas qualifizierteren Lehrbücher war von der Pappe Giesecke und dann kam ich schon mit meinem Lehrbuch. Das war aber relativ spät eigentlich und da war schon lange die ganze Supervisionsdebatte im Laufen. Also es gab lange Zeit überhaupt nichts. Da gab es nur kleine Aufsätzchen und so von verschiedenen Leuten, die da eine Rolle gespielt haben. Aber es gab keine Lehrbücher, an denen man sich orientieren kann. Und ich hatte da eine ganz klare Vorstellung, ich will für meine Dissertation will ich ein Lehrbuch über Supervision schreiben, wo Einzelgruppen und Teamsupervision, ne? Und ich habe mich dann sehr ausführlich und ganz intensiv auch mit der Ethik von Supervision und so weiter beschäftigt. Und da wie gesagt, also bis dahin gab es.
Dann hat ja, also so wie ich das wahrnehme, auch historisch eine deutliche Professionalisierung der Supervision stattgefunden und eine theoretische und wissenschaftliche Fundierung. Und da wäre meine Frage, ist das beim Coaching auch so?
Ja, beim Coaching ist natürlich, da wird viel, viel mehr geschrieben. Also müssen wir die ganze Coaching-Debatte sehen. Also
qualitativ meine ich.
Jeder Verlag möchte mindestens ein Coaching-Buch haben. Also es wird unglaublich viel geschrieben. Und zwar jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Supervision, dadurch, dass es an der ganz früh in die Wirtschaft angebunden war, ging es ganz früh im Marketing. Das heißt also, die wichtigste Marketingmethode für einen Coach ist, dass er publiziert. Das heißt, ich muss unter die Leute bringen, wie ich überhaupt arbeite, was ich für Orientierungen habe. Und deswegen wurde da ganz früh publiziert. Es wurden auch unglaublich viele Verbände. Also wir müssen uns klar machen, weder Supervision noch Coaching sind ja offizielle Begriffe. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen, jeder kann sich Supervision nennen. Das ist ja gar kein Ding. Also versucht man über Verbände eine gewisse Solidität reinzubringen. Ja? Die Deutsche Gesellschaft für Supervision hat es sehr früh gemacht, ne? Und die haben sich sehr früh da in diesem Sinne professionalisiert. Und die Coaches haben das auch versucht, aber weil Coaching eben so profitabel war, haben sich relativ schnell viele Verbände gegründet. Ne? Und heute gibt es ganz viele Verbände. Ne? Also ich bin nun zufällig bei dem Deutschen Bundesverband Coaching und habe da ganz früh mitgearbeitet und habe den auch fast mitgegründet. Und da sind die Anforderungen ganz hoch. Eintrittsgebühr ist ungeheuer hoch, können sich viele Leute gar nicht leisten und die Jahresgebühr ist hoch. Also um einen Premium-Verlag zu markieren, verstehen Sie? Das heißt, es sind alles Marketing-Aspekte und bei der Deutschen Gesellschaft für Supervision ganz genau das Gleiche. Das heißt, die haben natürlich dann Folgendes gemacht, die haben nur noch die Leute aufgenommen, die auch irgendwie bestimmte Standards, die sie selber entwickelt haben, eingelöst haben. Ja? Also es sind ja alles Dinge,
Aber der Fokus ist doch in der DGSV eher auf der Qualität und weniger auf dem Geld. Und wenn Sie jetzt sagen, das finde ich ganz spannend, beim Coaching geht es darum, ne, man muss so viel Geld bezahlen und es ist eine Marketingstrategie, das ist ja total interessant. Ja?
Deutsche Gesellschaft für Supervision, denken Sie doch bloß nichts, das ist doch ganz klar. Die haben das ist doch, die sind nicht umsonst, die Sozialarbeiter sind nicht umsonst die Basis, die verleugnen diese ganzen Money-Geschichten, verstehen Sie? die verleugnen das Geld und so weiter. Also das ist natürlich, eine Marketingstrategie. Also Sie müssen sich vorstellen, ganz viele Leute, die in der deutschen Gesellschaft für Supervision drin, machen ja längst gar keine Supervision mehr, sondern das sind ja häufig Leute, die in irgendwelchen sozialen Organisationen eine Führungsposition haben und die dann Supervision engagieren können und die dann eben nur solche engagieren, die bei der DGSV gelistet sind. Verstehen Sie? Das ist die Marketing-Besonderheit da bei der DGSV. Deswegen haben wir der Wolfgang Pfeil. Also Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Bei der Entwicklung von der DGSV war es so, die haben lange Zeit überhaupt keine Psychologen aufgenommen. Und erst der Wolfgang Weigand, als der dann Vorsitzender war, hat der dann Psychologen aufgenommen. Und das war dann ein ganzer Schwall von Psychologen. Aber bis dahin gab es da gar keine Psychologen. Also das heißt, und von da an hat sich natürlich auch das Gesicht der DGSV ein bisschen verändert. Ne? Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das sind alles natürlich Marketinggeschichten. Wen lassen wir, also das ist, wir werden doch nicht alle möglichen Leute jetzt nattern an der Brust, dass sie da in unseren Revieren räubern. Also Vorsicht, das wird von diesen sozialarbeiterorientierten Leuten, war natürlich, die haben da einen Closed Shop gemacht. Ja?
Ich muss gerade ein ganz bisschen mich kritisch zu wehren. Ich versuche es mal. Und dennoch müssen wir ja schauen, also wenn wir sowohl als Coach, Coachin, Supervisor, Supervisorin, also wie kriegen wir es hin, qualitativ so gut ausgebildet zu sein, dass wir keine Scharlatane werden? So, und das, und da haben ja beide Beratungsformen auch eine ethische Verantwortung, egal ob ich jetzt eine Führungskraft bei VW berate oder eine Führungskraft bei der AWO und beim Caritasverband. Und da kommt es ja schon drauf an, ob ein Berufsverband also deutliche Qualitätsstandards hat oder ich nur Geld bezahlen muss, um irgendwo reinzukommen. Das kann man vergleichen, aber ziemlich nicht das Gleiche.
Naja, pass auf, jetzt erzähle ich Ihnen was. In Deutschland ist es so, Leute, die eine psychoanalytische Ausbildung haben, machen alle Supervisionen. Von denen hat keiner eine Supervisionsausbildung. Und was die da zum Teil machen, ist hanebüchender Quatsch. Nämlich, weil sie rein individualistisch arbeiten. Das heißt, ausgehend von ihrer analytischen Arbeit sind sie eigentlich ganz orientiert, Einzelne zu fördern. Ja, und trotzdem machen sie Gruppensupervision, Teamsupervision, sogenannte. Ja, trotzdem, die hindert man ja nicht daran.
Ja, da würde ich, die würden ja auch nicht in die DGSV kommen, oder?
Also das ist ja ein Problem. Also das ist nicht falsch, was Sie sagen, Frau Schreik, sondern ich würde Ihnen da zustimmen, weil in der DGSV werden die Ausbildungsinstitute kontrolliert und diejenigen, die eine Ausbildung haben, können ja aufgenommen werden in die DGSV. Also es wird ja nicht die Arbeit der Supervisoren kontrolliert und auf Qualität geprüft. Das ist ja nicht so, sondern die Qualitätsprüfung findet auf Ebene der Ausbildungsinstitute statt. Ja, und die müssen
das weiß ich nicht.
Aber was Frau Schreyow kennt ja noch eine Zeit vor uns und vor unserer Ausbildung und sehr viele Psychologen, hat sie ja eben gesagt, oder auch psychoanalytisch ausgebildete Psychologen oder Therapeuten sind ja auch, bevor es diese Standards gab, die es heute gibt, aufgenommen worden in die DGSV. Das heißt, ein ganz großer Anteil der Mitglieder, und so höre ich sie jetzt, arbeitet vielleicht so, weil da die Standards in der Form nicht gegolten haben. Also, und die müssen ja noch nicht mal Mitglied sein, die können ja auch einfach... So,
also, super. Aber geht das heute noch? Also kann ich heute noch als Psychoanalytiker ohne Supervisorenausbildung in die DGSV kommen?
Einem Psychoanalytiker ist doch ganz egal, ob er in der deutschen Gesellschaft für Supervision ist.
Deswegen,
genau. Das war ja manchmal eine Frage.
Ja. Also du kannst ja auch ohne... Ja, genau, eben. Also dann gucken die Auftraggeber auch nicht dahin. Aber du kannst ja auch selbst, also du kannst schon, wenn du keine Supervisionsweiterbildung gemacht hast und du hast aber eine psychoanalytische Therapeutenausbildung, dann kannst du natürlich einen Antrag stellen an die Deutsche Gesellschaft für Supervision, wenn dir das wichtig ist, wenn du das wollen würdest. Und dann musst du durch ein Prüfverfahren, dann kannst du auch aufgenommen werden. Das geht schon.
Also, aber ihr glaubt da an den Weihnachtsmann, sage ich ja mal ehrlich gesagt.
Aber nein, wir wollten nur sagen, stimmt ja, was Sie sagen. Also man kann ja auch Supervision machen, man kann auch Coaching machen, ohne irgendeinem Verband anzugehören.
Also es kommt doch wirklich darauf an, wer dich engagiert.
Ja.
Also jemand, der zum Beispiel eine akute Not hat und in der Nachbarschaft gehört hat, da ist jemand, der berät andere Leute für ihre beruflichen Probleme. dem ist doch völlig egal, ob der irgendeinem Verband gehört oder zugehört oder so. Verstehen Sie? Und das ist der Punkt. Das heißt, und die deutsche Gesellschaft hat natürlich, das ist auch ihr Verdienst, die haben natürlich relativ früh, also das ging relativ früh schon, bereits in den 70er Jahren haben die angefangen, dass sie da Close Shop machen wollten, dass sie wirklich Standards entwickelt haben, dass nicht jeder da irgendwas machen kann. Und genauso versuchen das die Supervisor, die Coaches auch, indem sie Verbände machen und bestimmte Standards entwerfen, und dann sagen, nur die dürfen sich eigentlich Coach nennen. Nur, es
man kann es nicht durchsetzen. Es ist ja nicht sanktionierbar. Also
nein, weil, also, und da ist der Unterschied zum Beispiel zum psychologischen Psychotherapeuten. Das ist was anderes. Das gab es ja früher auch nicht. Früher hatten die Psychologen dann ja auch die große Not und konnten eigentlich nicht einfach, die mussten dann entweder auf, dass ein Arzt sie beauftragt hat. Ja, so war es früher für die Psychologen, dass der Arzt sie beauftragt hat, Psychotherapie zu machen. Nur dann konnten sie Psychotherapie machen. Erst als dann das Gesetz durch war, das Psychotherapeutengesetz, psychologische Psychotherapeutengesetz, erst dann mussten aber dann die Psychologen eine Kammer machen, eine Kammer, sündteuer, je nach Stadt. Und da, die Rechtslage war dann eben so, dass die psychologischen Psychotherapeuten, das war eine eigene Kategorie, ne, die durfte sich hier nicht jeder nennen, nur der eben die Zulassung hatte und so weiter und so weiter.
Ja, das ist bestimmt ein Unterschied. Und gleichzeitig gibt es ja nun mal die Standards. Und es hat sich etwas in der Professionalisierung der Supervision getan. Und und die Bezugstheorien haben sich entwickelt. Und es gibt immer mehr theoretische Fundierung. Wir sind da lange noch nicht an einem Punkt, den ich mir wünschen würde, aus wissenschaftlicher Sicht. Aber es hat sich etwas getan. Und ich würde schon sagen, dass man da schon auch nochmal Unterscheidungen wirklich deutlich machen kann, was den Qualitätsstandard angeht, dass das am Ende nicht jede einzelne Person so umsetzt, geschenkt, das ist ganz bestimmt so, da, ne, so. Aber erstmal von Verbandseite zu sagen, wir müssen ja irgendwo anfangen, wir müssen ja irgendwo einen Rahmen setzen, wir müssen ja irgendwo so. Und das haben wir mit dem Dreieckskontrakt, das haben wir mit dem expliziten Einbezug der Organisation. Und das unterscheidet es dann am Ende auch von der Therapie. Also diese Unterscheidung ist mir wichtig. Ne, es ist keine Sozialarbeit, es ist keine Therapie, sondern Supervision ist eine berufsbezogene Beratung, die diese ganzen Elemente eben mit einbezieht. So. Und der Teil ist mir wichtig. Ich glaube, das ist der kleinste Nenner, auf den man sich innerhalb der Supervision auch einigen kann. Und beim Coaching bin ich mir nicht sicher. Ne? Also wenn der kleinste gemeinsame Nenner der Erfolg ist.
Beim Coaching natürlich ganz genauso, je nach Verband, verstehen Sie?
Ja. Das heißt, also, aber je nach Verband, wir haben einen.
Ja. Und das ist es gibt bei den Supervisionen auch verschiedene Verbände, das wissen Sie.
Also es ist der eine große Verband. Welchen anderen gibt es denn noch?
Da gibt es diese Systemiker, die haben ihren eigenen Verband. Nichts da. Da gibt es auch mehrere Verbände. Also Vorsicht, so ist das nicht.
Aber welche sind es denn? Also ich kenne nur die DGSV, die Deutsche Gesellschaft für Supervision.
Ja, und dann aber gibt es natürlich, die kennen halt nur den. Also da gibt es natürlich auch.
Aber wen gibt es denn?
Den Verband bei den systemischen Psychotherapeuten.
Aber dann sind wir wieder in der Psychotherapie. Und für Supervision.
Die machen natürlich auch Supervision.
Ja, aber das ist dann kein Verband für Supervision. Ne? Das ist.
Ich habe mich jetzt da nicht so beschäftigt. Da gibt's mehrere Verbände auch. Das müssen Sie mal.
Aber explizit, Frau Schreik, wirklich jetzt, explizit für Supervisoren?
Ja, klar.
Oder für Therapeuten?
Nein, da gibt es mehrere Verbände. Also, ist ja egal. Auf jeden Fall, Sie dürfen nicht vergessen, das ist Gesetz. Das hat man. Also einfach so als Verband hat man sich zusammengeschlossen. Ich kann mich ja noch genau an diese Gründungsversammlung, da haben sie mich rausgeschmissen, weil sie mich nicht wollten, weil ich zu einem Therapeutenverband gehörte. Da wollten sie mich nicht haben. Und bei der Gründungsversammlung von dieser DGSV, das waren lauter Männer, und die haben dann sich entschieden, sie wollen das und das und das machen und haben dann im Laufe der Jahre dann bestimmte Standards sich ausgedacht und ich weiß ja noch. Und irgendwann, nachdem Wolfgang mich da reingelassen hat, habe ich ja dann auch bei den Verbandssitzungen und es ging immer um irgendwelche Regeln, wer da rein darf und wer nicht rein darf. Und es ging immer um Standards und so weiter. Und natürlich haben die dadurch ein gewisses Maß an Professionalisierung entwickelt. Dann haben sie auch mal den Dings da engagiert. Wie heißt er denn?
Stefan Kühl.
den Stefan Kühl, den namentlich, und der hat ihm dann eine Expertise gemacht, genau was, und mit dem hat, ich habe ich da auch korrespondiert und so weiter. Und der hat ihnen da bescheinigt, dass sie also ein hohes Maß an Professionalisierung schon entwickelt haben. Das stimmt ja auch.
Das wollte ich hier nochmal sagen. Ich wollte nur, also mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, auch wenn es Dinge gibt, Menschen gibt, die Supervision machen, obwohl sie keine ausgebildeten SupervisorInnen sind, das ist ja kein Grund dafür, Standards abzuschaffen.
Genau.
Sondern eher nochmal da genauer hinzupunkt. Das war mir nochmal
für die Zuhörerinnen
wichtig. Ich habe nochmal ein wichtiges Thema, was wir, glaube ich, noch nicht besprochen haben. Gibt es Unterschiede im Dreieckskontrakt beim Coaching und bei der Supervision?
Ja, also
oder welche gibt es?
Coaching ist ganz häufig ein Dreieckskontrakt. Also ich werde von einer, von dem Chef einer Firma engagiert, dass ich irgendwelche unterstellte Mitarbeiter von ihm coachen soll. Genau.
Und ist es dasselbe? Also gibt es da Unterschiede zum Dreieckskontrakt in der Supervision, auch in Bezug beispielsweise auf Verschwiegenheit? Weil ich hätte jetzt ja als Führungskraft, also
wenn ich natürlich, das geht auch, klar. Ja, klar. Ich meine, das erwartet auch als Psychologin natürlich, als erwartet man auch als Psychologin von mir, dass ich Geschwiegenheit unterhalte.
Und ist es dann eher so, wenn es dann da zu einem Dreieckskontrakt kommt, dass dann die Führungskraft erwartet, dass die Person als Personal entwickelt wird im Sinne der Organisation? Also dass dort bestimmte... Nee?
Wenn ich das bescheuert finde, was die Firma da von denen verlangt, kann ich das durchaus sagen. Es hat sogar Fälle gegeben, wo ich dann zum Vorgesetzten gegangen bin und gesagt, also was Sie sich da vorstellen, das kann ich nicht unterstützen. Also ja, klar. Das heißt, das sind ja ethische Fragestellungen dann. Kann ich für die Firma, die da so Scheiß von den Leuten erwartet und so, kann ich das unterstützen oder nicht? Nee, ich kann das ja ablehnen. Ich bin ja freiberuflich tätig, ich kann das ablehnen.
Klar. Und ist das etwas, was andere Coaches mit Ihnen teilen, also dieses ethische Verständnis?
Stimmt, also ich meine, das sind schon. Also in dem Verband, in dem ich Deutsche Bundesverband für Coaching, da gibt es ganz klare ethische Auseinandersetzungen. Ne? Da gibt es ein Riesenkompendium, das ist so dick, ein so dicker Brocken, könnte ich Ihnen mal zeigen. Das sind unglaubliche Themen, die da verhandelt werden. Also die sind permanent damit beschäftigt. Ein Kompendium, bei den ersten Kompendien habe ich mitgearbeitet, jetzt mache ich das nicht mehr, aber es sind solche Brocken, wo man sich beschäftigt, was ist eigentlich die Basis für unsere Arbeit in unserem Verband? Was können wir von Mitgliedern erwarten und verlangen, auch an ethischen Standards, klar.
Mhm.
Natürlich. Wobei ich auch da die Sicherheit habe, dass das alles so verstehen oder so einhalten, klar.
Oder einhalten, genau. Sie haben ja in Ihren Texten, haben Sie häufig auf drei wesentliche Punkte der Unterscheidung hingewiesen. Das ist einmal die Zielgruppe und Funktion, darüber haben wir schon gesprochen, ne? Veränderungsziele und Menschenbild ist der zweite Teil. Und dann die Veränderungsrichtung. Das sind so die drei Aspekte, die Sie unterscheiden.
Genau. Ne? Das heißt also, ich kann mich gut entsinnen, zum Beispiel, der Wolfgang Weigand hatte mich mal bei einer Versammlung, das fand in München statt, der ANSE engagiert, ich soll mal über Coaching was sagen, bei der DGSV ANSE, ne? Und da habe ich über Coaching einen Vortrag gehalten und dann gab es einige, die gesagt haben, nö, ach nö, das wollen wir nicht und so weiter und so weiter, das waren also ziemliche, und zwar da ging es, die haben ganz stark diese alte sozialarbeiterische Orientierung, wir sind gegen die Obrigkeit. Verstehen Sie?
Ja, verstehe ich.
Wir wollen die Obrigkeit überhaupt nicht beraten. Also das war das alte Credo. Ich habe mir gedacht, na gut, dann von mir aus nicht, dann nicht. Ne? Und wir haben dann eben, wie gesagt, den eigenen Verband gegründet, den Coaching-Verband gegründet. Also ich war dann zwar, fand ich manches an der DGSV durchaus sympathisch und so, aber die haben das dann später Leitungssupervision genannt. Ja, na gut. Ja.
Also die ANSE, um das auch nochmal vielleicht deutlich zu machen, das ist die Europäische Vereinigung von Supervisoren. Die machen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Supervision auch regelmäßig Aktionen.
Na gut, also nein, da kann mich nicht entsinnen. Also die Supervisoren wollten gegen die Obrigkeit. Also das
ist auch immer noch so. Also das würde ich schon sagen, ne? Tradition der Aufklärung, also einmal der Wissenschaftsbezug, Tradition der Aufklärung, aber im Sinne natürlich einer rassismuskritischen Aufklärung, das nochmal zur Betonung. So, doch, das ist schon der Kern. So, und dann gleichzeitig auch dieses Speaking Truth to Power, ne? Also das ist auch ein Teil, der da mit drin ist und der ist auch mit der Sozialarbeit verknüpft. Und da muss ich auch sagen, auch meine Prägung als Sozialarbeiterin kommt an der Stelle raus. Ja, genau.
Ja,
Das
aber
ist eher die Richtung, ne?
mein Mann war eben Professor für Management und deswegen habe ich mich natürlich anders orientiert. Das heißt,
Ja.
ich habe natürlich die Not vieler Führungskräfte habe ich ja
Ja.
dann relativ früh
Frau
begriffen.
Schreik, ich will
Ich
gar nicht
weiß.
sagen, man müsste nicht mit Führungskräften arbeiten. Also ich bin dabei und ich glaube, es tut Teams auch nicht gut, wenn man sich zu sehr mit ihnen verbündet, sondern es braucht immer diese Vermittlung zwischen Team und Führung, weil das ist eine interdependente Beziehung, die die zueinander haben müssen. Die sind ja wechselseitig aufeinander angewiesen und das hilft dann nichts, wenn man sich sozusagen gegen Macht oder Machtträger oder Machtinhaber verbündet. Davon hat keiner was.
Das geht
Sondern,
ja gar
nein, das
nicht.
geht nicht. Sondern es geht eher um eine Ver wenn es denn dann wirklich so ist, dass es einen Konflikt gibt zwischen Führung und Team, dann braucht es eine vermittelnde Instanz. Aber in ganz vielen Fällen ist das ja gar nicht der Konflikt, sondern dann, ne, dann haben die, dann sprechen die einfach
Genau.
gemeinsam über die Themen, die die Klienten haben und überlegen unter den gesetzten Rahmenbedingungen, unter den gesetzlichen Bedingungen, unter den Auftragsbedingungen. Ne, dann sind es vielleicht Sozialarbeitende, die im Auftrag des Jugendamtes etwas übernehmen sollen, Klienten helfen sollen oder in Auftrag von anderen gesetzlich eingebundenen Institutionen. Und dann muss man natürlich diese Dinge auch mit ins Abwägen rein, in die
Also
Abwägschale reinlegen. Und da sind dann die Führungskräfte ja auch mitgefragt. Und
ich war
insofern,
mehr als 12 Jahre selber Schulleiterin, wissen Sie das?
nee, Sie
Ich
waren
war,
Schulleitung, Frau Schreyer?
ja, ich war Schulleiterin. Mehr als 12 Jahre war ich Schulleiterin, ich war Psychologin und Schulleiterin. Und da wusste ich natürlich, dass die Not von Führungskräften wusste ich da
Ja,
nicht.
aber das ist, will ich damit sagen, für Supervisoren auch oft klar, dass auch Führungskräfte Not haben. Und das ist, also die kommen, es nutzt aber dann den Führungskräften auch nichts, manchmal, je nachdem, auf welcher Ebene die sind, untere, mittlere oder obere Führungsebene, die brauchen doch die Ebenen brauchen sich doch
Also
gegenseitig.
ja, wusste ich doch natürlich,
Ne?
dass ich ja immer Abstand halten konnte zu den ganzen Führungskräften, ist doch völlig klar.
Ja.
Nein, das ist ja eine völlig andere Rolle nachher, die ich als Freiberuflerin dann habe gegenüber den Führungskräften.
Ja.
So, wie gesagt, aber so wäre mir gar nicht eingefallen, die Führungskräfte als Feinde oder so zu sehen. Das ist
Nee.
ja.
Und
Ne?
da gibt es ja schon noch Unterschiede. Also ich erinnere mich selbst auch nochmal, fiel mir jetzt gerade ein, ich habe auch nochmal so ein Führungskräfte-Coaching gemacht in meiner leitenden Funktion bei einem Träger. Und im Nachhinein war das ein ganz klares Coaching, ne? Also was ist das Problem? Wohin geht Ihr Ziel? Und das war ein Konflikt mit einer Mitarbeiterin. Da war aber dann, also wenn ich jetzt in der Rückschau halte, ich hatte ein ziemlich klares Ziel vor Augen. In meiner Rückschau hätte mir aber, glaube ich, gut getan, wenn das nochmal reflexiv angefragt worden wäre. Also was auch genau bei der Mitarbeiterin los war und so, ne?
Also
Das
dein
fand ich.
Ziel für das Gespräch reflexiv angefragt worden wäre oder was angefragt?
Genau.
Ja.
Genau. Also das Ziel, weil das war, also im Nachhinein waren das auch sehr aggressive Strategien, die ich dann erarbeitet habe, ja. So, wo ich mich fragen würde, ob ich das nochmal so machen würde. Es kann natürlich sein, dass das dann bei der Coachin so war, ne? Das war das Ziel und wir gucken und dann frage ich nicht weiter nach.
Haben Sie die Führungskraft allein beraten oder was?
Ich wurde zusammen mit einer anderen Führungskraft von einer Coachin beraten. Zu einem Konflikt, zu einem tiefen Konflikt mit einer anderen, mit einer Mitarbeiterin.
Wo Sie Führungskraft waren.
Wo ich Führungskraft war.
Wo Sie Führungskraft waren, ja.
Genau. Genau.
Also, und da wurden Sie beraten
Genau.
und für die Arbeit, für Ihre Führungsarbeit wurden Sie
Genau,
beraten.
also genau, also für meine Aufgabe in der Mitarbeiterführung, es ging explizit um diesen Konflikt mit der Mitarbeiterin. Und im Nachhinein würde ich sagen, war das, also fehlten da reflexive Elemente
Waren Sie
neben der
dabei?
Zielorientierung.
War die Mitarbeiterin dabei oder wurden Sie
Nein,
allein?
die Mitarbeiterin war nicht dabei.
Ach so.
Nein.
Also, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht richtig verstanden. Also, du hättest dir gewünscht, dass du von dem Coach oder der Coachin aufgefordert worden wärst, dich selbst zu reflektieren.
Genau, also es ging ja gerade, ich habe das von dir aufgenommen, also
Ah,
das
persönlich.
Vermittelnde zwischen den Positionen, das fehlte. Ja, also ich habe mich da wohl
Interessant.
als sehr wohl in meiner Not gesehen gefühlt in dem Augenblick, ja. Aber ich habe die Perspektive, warum und weshalb es dafür gute Gründe gab, warum sich die Mitarbeiterin verhalten hat, wie sie verhalten hat,
Ja.
ist im Coaching nicht zur Sprache gekommen, auch nicht angefragt worden.
Naja, das war dann schlecht von der Coaching. Also
Kann sein, ja.
gehört schon dazu,
Genau.
ne?
Da meine ich,
Einfach so
das
ein
passiert
paar Fragen.
Supervisorinnen auch, aber das meinte ich nochmal, das
Schon
vermittelt.
den Rollentausch, muss man den Rollentausch schon machen, ne? Muss man beide Seiten, selbst wenn die nicht dabei ist und auch selbst wenn sie das nicht thematisiert haben. Ich würde dann immer fragen, lassen Sie uns mal einen Rollentausch machen. Wie
Ja.
geht es dann dieser Kontrahentin
Ja,
nämlich?
sind wir.
Das war dann schlecht.
Also ich versuche noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben, damit das nicht so untergeht. Das eine ist, Sie haben relativ am Anfang gesagt, man darf es eigentlich nicht vermischen. Also in dem Moment, wo es ein Team ist, dann ist es eigentlich kein Coaching mehr, sondern Coaching, habe ich so verstanden, geht dann eher auf eine Einzelperson, zwischen zwei Personen vielleicht oder auch drei oder so, aber nicht man berät ein Team, dann würden Sie sagen, das wäre eher Supervision. Also das Coaching bezieht sich eher auf Einzelsettings. So,
Ja,
ja, dann
man kann
die,
es schon
das.
Teamcoaching nennen, natürlich, aber man würde dann die Methoden auch, die gruppendynamischen Dinger, die man da aus der Supervision kennt, die würde man da verwenden
Genau,
wollen.
mir geht's um diese Begrifflichkeiten nur im Zusammenhang von wir als Professionelle sollten es klar haben. Das müssen wir mit
Ja,
denen nicht
genau.
ne, aber wir sollten klar haben, was tun wir da oder was kann man wo machen. Und dann die Unterscheidung, das eine richtet sich an den Erfolg und an die Performance. Das wäre das Coaching. Und die Supervision, sagen Sie, bitte?
Stärker, ne?
Stärker, genau. Und die
Der
Supervision richtet sich an längerfristig angelegte Reflexionsprozesse. So wäre jetzt dann die Idee, ob das dann so ist oder nicht.
an die Entwicklung des Menschen, an die generelle Entwicklung des Menschen, ne?
So.
Ja, genau.
Und damit zusammenhängt dann auch die Dauer. Also ein Coaching kann auch nur
Ja,
eine Sitzung sein und eine
genau.
Supervision ist aber etwas, was vielleicht über einen längeren Zeitraum
Ja.
geschieht. Ist noch da noch etwas bei, was ich jetzt vergessen habe oder nicht aufgenommen habe? Henning, ist noch eine Unterscheidung gewesen, wo du sagst, die war noch wichtig und die habe ich jetzt nicht genannt.
Es kann sein, dass ich es jetzt gerade überhört habe, aber die explizite Richtung von Coaching auf Führungskräfteentwicklung.
Ja,
Und bei Mitarbeitenden wäre es, hast du
natürlich.
verstanden, wäre es eher Trainee oder Ausbildung,
Genau.
Kompetenzschulung und das, also
Genau.
die, das eine, die nächste hierarchische Ebene zu den Mitarbeitenden
Genau.
angesprochen wird.
Ja,
genau.
und ein Aspekt, Coaching ist teurer. Den habe ich auch gehört.
Ja, Coaching ist also Coaching ist stärker an die Wirtschaft gebunden. Also im Wirtschaftsbereich kann man den Begriff Supervision praktisch gar nicht verwenden und Clinical Supervision auch schon gar nicht. Das finden die Leute um Gott, sie werden auf die Couch gelegt. Das wollen die überhaupt nicht. Sondern also man braucht sowieso andere Begriffe.
Finde
Ja.
ich auch, da bin ich bei Ihnen. Also ich finde auch der Begriff, also Clinical Supervision, da sträuben sich bei mir alle
Auch nicht
Nackenhaare.
richtig,
Ich
ne?
möchte, mir ist total wichtig, bei der Entwicklung auch zukünftig von Supervision, dass wir uns sehr stark auch wirklich von therapeutischem und individualisierendem und pathologisierendem
Selbstverständlich.
abgrenzen. Also dass das nicht Teil von Supervision ist, sondern dass es immer um die Berufsrolle geht, immer um den Berufsbezug geht und dass es nicht darum geht, Einzelne sozusagen, wie gesagt, zu pathologisieren, sondern dass es immer darum geht, Konflikte oder Prozesse zu begleiten und vielleicht auch die Beziehungsentwicklung, Handlungsebenen zu entwickeln, Beziehungsentwicklung mit den Klienten und Klientinnen.
Richtig. Das würde ich als Coach aber auch immer unterstützen. Ne? Also, dass ich im Verlauf meiner Arbeit keineswegs nur den Leistungsaspekt da berücksichtige, sondern durchaus schon den ganzen Menschen sehe.
Genau.
Also, das ist
Aber mir
natürlich.
ist es wichtig in dem Hinblick auf diesen Begriff der Clinical Supervision. Also mit dem komme ich nicht gut zurecht, den lehne ich eher ab.
Ja, also man kann es auch mit Wohlfahrt oder was auch immer.
Da muss
Also
man
ich
was Neues vielleicht finden, Frau Schreie. Vielleicht sollten wir uns mal was überlegen.
das ist eher es ist damit alles gesagt, Supervision ist der Ursprung der Supervision liegt in der Sozialarbeit. Damit ist alles gesagt. Die Sozialarbeit ist die Basis von Supervision
Da
ursprünglich.
bin ich bei Ihnen.
Aus, fertig. Ne, hat der Wolfgang Weigand immer wieder geschrieben und der Philipp so. Also das ist so.
Also auch Monika Althoff, Katharina Gröning hat es geschrieben. Also es gibt da
Ja, und
viele, die
Hannah
jetzt aus verschiedenen
Klage und
Perspektiven.
so.
Sie haben in ihrer Promotion, die Dissertation heißt Integrative Gestaltsupervision, Konzeptualisierung eines supervisorischen Handlungsmodells und seine empirische Evaluation. Das ist von 1991. Und da frage ich jetzt einfach mal nach, vielleicht so abschließend, was meinen Sie denn mit integrativ oder integratives Modell? Das schreiben Sie nämlich auch auf Ihrer Homepage. Was ist denn Ihr
Ja,
integratives Modell, Frau
das ist
Schreie?
natürlich ganz wichtig. Das heißt, integratives Modell heißt, dass ich mich verschiedener methodischer Zugänge bediene, aber die in eine Verbindung bringen. Das heißt, also Integration heißt, nicht eins neben dem anderen, mal mache ich so, mal mache ich Verhaltenstherapie, mal mache ich Gestalt, mal mache ich ein bisschen Psychoanalyse und so, das nicht, sondern dass ich das konzeptionell in Verbindung bringe. Das heißt, in meinem Buch habe ich das alles in Verbindung gebracht. Ich habe das begründet, den Gestaltbegriff überhaupt, was das bedeutet auch. Ne? Also die Verbindung dieser verschiedenen und auch die ethischen Themen habe ich damit eingeflochten und so weiter. Mhm. Und das alles auseinander begründet, was man in einer Dissertation so tut.
Ja. Henning, hast du noch eine Frage?
Nein, ich habe keine Frage mehr. Ich habe meine Fragen und meine Stichpunkte auf meinem Merkzettel hier alle durchgestrichen.
Okay. Frau Schreyk, was wünschen Sie sich denn in den nächsten Jahren? Wir haben ja jetzt hier rege diskutiert und versucht, diese Unterscheidung so rauszuarbeiten. Und Sie sagen aber, vielleicht an vielen Stellen gibt es gar nicht so eine Unterscheidung. Was wäre denn Ihr Wunsch für die Ausbildung von Coaches und von Supervisoren so ausblickend?
Also um ehrlich zu sein, der Witz ist natürlich, die Coaches beschäftigen sich sehr viel mehr mit Internetgeschichten. Also der ganze, also müssen Sie sich vorstellen, es gibt heute virtuelle Teams. Also da sitzt der eine in Chicago und der andere sitzt hier irgendwo in Lissabon und so weiter. Und die müssen aber zusammenarbeiten. Das heißt, das sind Themen, die in der Coaching-Debatte eine große Rolle spielen. Ja? Also die Firmen sind ja heute nicht mehr an einem Ort. Also die müssen dann über Internet sich verständigen und so weiter. Und die Leute, die Führungskräfte sind an verschiedenen Orten und der Coach muss es dann zusammenbringen. Ne? Aber wie gesagt, und dann ist natürlich wichtig, für die Coaches die ganzen modernen Organisationsformen, also dass immer weniger Struktur ist und die einzelnen Führungskräfte haben eine unglaubliche Anstrengung, dass sie alles zusammenhalten. Ja, also früher in der Bürokratie war es relativ einfach, da haben die Leute gewusst, die Bürokratie hat vorgegeben, wer was zu tun hat. Das ist so heute nicht mehr so. Die müssen alle ihre Position selber markieren. Und das habe ich schon bei VW erlebt, weil da in etlichen Abteilungen war das dann schon sehr, sehr hierarchiearm. Und da mussten die Führungskräfte tatsächlich also unglaublich kämpfen, dass sie alles zusammenhalten und obwohl die Formalien ganz dünn waren. Ja? Mhm. Und das ist ein großes Problem. Also das sind zum Beispiel Themen, die in der Coaching-Debatte eine große Rolle spielen.
Also vor allem diese Frage auch von Hierarchie. Ne? Also wie ist so eine Führungsposition auch geschützt innerhalb der Struktur?
Abbau von Hierarchie. Und ja. Ne, das ist etwas, man so früher fand man das ganz toll, aber das ist eigentlich ein großes Problem. Das hat meinen Mann auch sehr stark beschäftigt. Ne? Wie sehr Führungskräfte eigentlich verschlissen werden in dieser Situation, dass sie so wenig von der formalen Organisation noch gestützt werden. Also das sind Themen. Das sind Themen. Und durch die ganzen modernen Dinger da mit künstliche Intelligenz und so weiter, also die Anforderungen an Führungskräfte sind gigantisch einfach. Ja. Und mit denen beschäftigt man sich in der Coaching-Debatte eben ganz stark. Ne?
Und da wünschen Sie sich, dass das noch ein bisschen mehr Berücksichtigung findet?
Ja, natürlich. Und dass da auch tatsächlich die Coaches vorbereitet sind, um ihre Klienten wirklich gut zu beraten.
Also das muss in die Ausbildung rein.
Ja, das sind also wichtige Themen, die da in der Ausbildung rein müssen. Ja, überhaupt die ganzen Organisationsthemen. Also die ganzen Organisationsthemen, die ich dann schon in meiner Ausbildung auch bei den Supervisoren reingebracht habe. Also Organisationskultur und politische Prozesse in Organisationen und so weiter. Ja, also diese ganzen Management-Themen auch in der Organisation, dass die eine große Rolle spielen, das braucht man in der Supervision schon auch. Aber
unbedingt.
Jetzt Coaching noch extremer.
Ja, da bin ich bei Ihnen unbedingt. Ich finde auch, dass das noch viel stärker oder dass es ein Kernpunkt eigentlich ist. Organisationen, wie ticken die, wie funktionieren die, das ist der Bezugspunkt.
Genau. Ja. Und das unterscheidet eben Coaching und Supervision doch mal ganz stark. Ne? Also in der Ausbildung auch muss man das schon mal stärker akzentuieren als in der Supervisionsausbildung. Ich habe in beidem Ausbildung gemacht und bei der Ausbildung eigentlich fast immer mehr stärker die Interaktionsphänomene zwischen Coach und Klient, dass man die als Supervisor berücksichtigt. Das ist im Coaching auch wichtig, aber hat nicht den Stellenwert. Im Coaching hat die Organisation mit ihren Ansprüchen, mit ihren verschiedenen Ansprüchen eigentlich einen ganz anderen Stellenwert als in der Supervision. Ja.
Das würde ich tatsächlich widersprechen. Also in der Ausbildung, also ja, also ich habe es tatsächlich bei uns, dann muss das ein Sonderfall sein. Dann muss das ein Sonderfall sein, aber in der Ausbildung in Bielefeld war es zentral. Also die Organisation mit ihren Anforderungen, Organisationstheorien waren und Machttheorien, die damit auch zusammenhängen, waren dann zentral. Ne?
Aber die Matrix-Organisationen gibt es in der Sozialarbeit nicht, aber die gibt es natürlich im Bereich, wo der Coach zugange ist, da gibt es ja eben. Wie kann ich Leute unterstützen in einer Matrix-Organisation, die japsen und stöhnen unter dieser Situation? Also das sind zum Beispiel dann doch schon mal andere Sachen, die man als Supervisor weniger hat.
Also würde ich anders sehen. Würde ich anders sehen.
Haben Sie das erlebt schon mal in der
Supervision? Also ich würde sagen, dass die Supervisionsweiterbildung, dass das da zentral ist, zumindest in denen, die mir bekannt sind, dass das, also das Organisation zentral ist.
Ja, das ist freilich zentral. Nur die Komplexität der Organisationstypen.
Ja, also auch arbeitswissenschaftliche Theorien. Ja.
Ja, kann schon sein, dass sie da mit hohen Komplexitätsgraden zu tun haben.
Also in Bezug auf Kliniken beispielsweise, Krankenhaus und so
ja,
weiter.
Ja, das haben wir total
durchgenommen. Richtig, in den Krankenhäusern gibt es natürlich auch ganz
interessant. Ja. Und auch Verwaltung, wie lange haben wir über Verwaltung gesprochen? Wir haben Max Weber hoch und runter. Aber nicht nur, also Foucault. Nee,
die formale Struktur, ne? Und gelobter Max Weber, ne? Und die bauen ab und finden das toll, ne? Dass abgebaut wird, die formalen Strukturen, die wir dann noch so propagiert.
Ja. Aber der Trend geht ja jetzt rückwärts. Also ne, die agile Organisation wird ja jetzt wieder zurückgebaut. Ja. Also das hat Stefan Kühl ja auch kritisiert, dass diesen Trend, ne, zum Beispiel.
Führungskräfte sind unheimlich überfordert, ne, mit diesen Situationen.
Ja, selbstverständlich.
Das muss einsehen, ja.
Naja, weil ihnen ja auch die Handlungsfähigkeit ein Stück weit dann abgesprochen wird. Sie sind ja nicht mehr formal in der Position, in der sie vorher waren.
Richtig. Ja. Genau. Ja, und das muss ich dann als Beraterin alles mit einkalkulieren, ja.
Mhm. Okay, ich glaube, wir haben sehr viele Aspekte besprochen. Ich werde auf jeden Fall einiges an Literatur auch in unsere Folgenbeschreibung reinstellen. Mhm. Und ja, was ist Ihnen noch abschließend wichtig, Frau Schreig? Was möchten Sie gerne noch da lassen als letzten Satz?
Das will ich jetzt nochmal sagen. Der Subtext von Supervision und Coaching ist doch sehr unterschiedlich. Und das hat damit zu tun, wo sie herkommen. Ja, also Coaching ist eben doch stärker leistungsorientiert, ist stärker effektorientiert, ist stärker an Kapitalismus angebunden, ja, als Supervision. Supervision ist vielmehr eben deswegen klinisch doch in Menschen helfen, Menschen unterstützen, Menschen fördern. Also ob sie das klinisch nennen oder nicht, ist egal. Aber im Amerikanischen wird das immer so heißen, Clinical Supervision. Ja? Also es ist eben doch eine tendenziell ein anderer Subtext, sage ich jetzt mal. Ne? Der ist doch unterschiedlich.
Henning, was hast du noch am Ende?
Also meine Unterscheidung ist ein bisschen klarer geworden. Jetzt auch nochmal mit dem letzten Satz ist nochmal deutlicher geworden für mich. Also der Kapitalismus und Leistungsbezug. Und habe jetzt gerade dran gedacht, da muss ich nochmal weiter drüber nachdenken, dass auch die Ausbreitung des Coaching-Begriffes in der sozialen Arbeit mit Sicherheit ein Phänomen auch der Ökonomisierung ist. Da muss ich jetzt weiter drüber.
Ja, genau. Ne? Also mit
Begriffen. Ob das sinnvoll ist.
Das stimmt.
Ja.
Mhm. Deswegen wollten die Supervisoren diesen Coaching-Begriff gar nicht. Das kann man schon verstehen, auch nachträglich.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir freuen uns über Hinweise, Beteiligung an der Diskussion über unsere Mailadresse, Instagram oder LinkedIn. Gerade auch, wir haben ja jetzt hier heute auch ein bisschen kontrovers gesprochen, wenn es da noch Ergänzungen gibt. Also es kann ja sein, dass es noch Leute gibt, Frau Schreihöck, ne, die noch ganz andere Haltungen haben als wir. Ne? Ja, aber dann gerne teilen, darüber freuen wir uns, weil wir ja auch was dadurch lernen. Also durch jede neue Position haben wir ja auch einen Wissenszuwachs und noch vielleicht einen größeren Erkenntnisgewinn. Dafür schon mal herzlichen Dank. Ja. Danke auch an alle, die zugehört haben. Das war jetzt die letzte Folge für dieses Jahr. Im Januar machen wir dann einmal eine Pause, sind im Februar zurück mit einer neuen Folge, wie immer am ersten Mittwoch im Monat. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, Frau Schreig, tschüss Henning.
Tschüss.